Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 28. November 2012 zum Thema Fressen die Alten den Kuchen weg, das Alter neu denken. Zu Gast ist Karl Blecher, Andreas Kohl, Christa Chorherr. Gastgeber ist Klaus Buttinger.
Ja, schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist sehr erfreulich, dass so viele den Weg hier in den Kepler Salon gefunden haben. Ausgezeichnet. Ich darf Ihnen ganz kurz unsere Gäste vorstellen heute, auch wenn uns noch einer abgeht, aber das erkläre ich gleich. Zu meiner Linken die Frau Chorherr. Sie ist die Autorin jenes Buches, eine der Autoren dieses schönen Buches, das Herr Kohl und Herr Blecher sowie die Frau Chorherr gemeinsam geschrieben haben. Ihr zur Linken, der Herr Präsident Andreas Kohl, Sie kennen ihn. Ehemaliger Nationalratspräsident, brauche ich, glaube ich, gar nicht mehr viel dazu sagen. Wer uns noch abgeht, ist der kongeniale Partner des Herrn Kohl, nämlich der Karl Blecher, auch ein Präsident, der ehemalige Innenminister. Auch ihn brauche ich nicht vorstellen. Er ist anscheinend noch auf der Strecke, noch auf dem Weg, sollte eigentlich da sein. Und wir haben gesagt, wenn er kommt er, dann ist er da. Und er freut uns mit seiner Anwesenheit auch. Ein paar Sätze noch kurz zum Ablauf heute. Wenn Sie Wünsche haben gastronomischer Natur, Sie können jetzt schon hinten an der Theke bei der Gastronomie Keinzel bestellen, auch sich ein Getränk holen. Wenn wir nachher diskutieren, so warten Sie bitte mit Ihrer Frage, mit Ihrem Diskussionsbeitrag, bis Sie von unseren bezaubernden Assistentinnen das Mikrofon gereicht bekommen, da wir dieses Gespräch und diese Diskussion aufnehmen. Und Sie können sie dann unter der Kepler-Salon-Seite www.kepler-salon.at nachhören, das Audioformat. Wir haben heute auch einen Büchertisch hier, da hinten, den macht der Alex, danke sehr, Alex, die Buchhandlung vom Hauptplatz, er hat Fressen die Alten den Kuchen weg dort in hoher Stückzahl aufliegen, es kostet 19,90 Euro. Damit darf ich unser Gespräch eröffnen. Wir haben so gesagt, dass wir am Anfang kurz Statements von den beiden Herrschaften am Podium hören werden und anschließend mit ihnen sehr schnell in Diskussion zu gehen. Ich glaube, es wird heute interessant und spannend. Es ist ein weitführendes Thema und wir werden dann, hoffe ich, bis 21 Uhr miteinander intensiv diskutieren können. Und damit bitte ich die Frau Christa Chorherr um ihr Eingangsstatement, bitte.
Ja, ich wurde eingeladen, primär vom Herrn Präsidenten Kohl, ob ich bereit wäre, Gespräche zwischen Kohl und Blecher aufzuzeichnen und dann zu schreiben. Und genau das haben wir gemacht. Wir haben die Gespräche wurden aufgezeichnet, die wir geführt haben. Es waren, glaube ich, 26 Stunden, die wir gemeinsam diskutiert haben.
32 Tage.
Und die wurden aufgezeichnet vom Verlag geschrieben und dieses Material plus Material, das mir die jeweiligen Sekretariate, Ziffern und sonstiges beiden Herren selber aus ihren Bibliotheken zur Verfügung gestellt haben, daraus war das Buch zu machen. Es ist dann kein Gespräch geworden, weil das wäre eher ein bisschen komisch gewesen, weil, wie ich sehr bald festgestellt habe, waren die beiden Herren immer einer Meinung und ich kann ihnen ein Statement schreiben und hinterher sagt der andere ja dazu. Also das wäre eher ein bisschen komisch geworden. Daher haben wir ein richtiges, durchgängiges Buch geschrieben. Ich habe das einmal als Rohfassung geschrieben und das haben am Computer, wie man halt heutzutage alles macht, und das wurde dann per Mail an die beiden Herren geschickt. Und die beiden Herren haben das dann ausgebessert, der eine rot und der andere blau und an mich zurückgeschickt. Und aus dem musste dann die neue Version gemacht werden und alles, was neu war, war gelb gekennzeichnet, damit jeder weiß, was geändert wurde und nicht die restliche Geschichte anschauen sollte. Das ist mehrmals so hin und her gegangen und letztlich war dann irgendwann einmal das Ende da. Dann hat es auch die Lektorin bekommen, die war parallel und das ist auch vielleicht wichtig für sie. Die sitzt in Linz, die beiden Herren haben sie nicht gekannt, sitzt nicht in Linz, in Graz und haben sie erst bei der Präsentation überhaupt kennengelernt. Also es war wirklich nur über Computer, mit Ausnahme der Gespräche. Mit der Lektorin habe ich per Skype verkehrt, weil das Telefon wäre auch ein bisschen teuer gekommen. Und so ist dieses Buch entstanden. Also, dass vielleicht auch, ich glaube, ohne Elektronik wäre es unmöglich gewesen. Und eine Lehre, die ich daraus gezogen habe, ist, dass es für eine Zielgruppe, wie wir die Senioren sind, einfach optimal ist, wenn man zwei Vertreter hat, die intern nicht einer Meinung sind, aus ganz anderen ideologischen Ecken kommen, aber wenn sie hinausgehen, mit einer abgestimmten, auch in ihren Organisationen abgestimmten Meinung gehen. Da wird nicht nach außen hin gestritten, da rennt keiner zuerst zu den Medien.
In eine mediale Falle.
Ja, sondern da kommt alles aus einem Guss. Ich würde mir das halt auch von manchen Regierungsgruppen jetzt wünschen. So, und jetzt bin ich fertig.
Frau Kohler, nur eine Frage. sind Sie auf die Idee gekommen zu diesem Buch oder zu diesem Statement, oder war das?
Das war der Verlag. Am Beginn stand die Sehnsucht nach Profit. Der Verlag wollte ein Buch publizieren, das die Leute kaufen. Und was kaufen sie? Der Kohl und der Blecher, Bums, das sind zwei Namen, die lassen wir ein Interviewbuch machen. Und dann wurde das draus. Das Schwerste an dem Buch war, der Frau Dr. Kohler die Fremdwörter auszutreiben. Weil sie hat geschrieben, nach dem Grundsatz, die kognitive Kapazität der Produzenten terrestrischer Nachtschattengewächse ist indirekt proportional zu ihrer intellektuellen Größe. Auf Deutsch, die dümmsten Bauern haben die größten Kartoffeln. Und ich habe ihr also gesagt, sie soll gleich die dümmsten Bauern haben die größten Kartoffeln schreiben, anhand des Merksatzes, immer wieder geschrieben, in Merke, Inflation können nur 30% der Menschen erklären. Und wir verwenden das täglich. Und daher ist das war das Schwerste. Aber warum? Es hat aber schon was genutzt, gell?
Sie haben ja große Teile eingedeutscht, bis es Ihnen zu blöd geworden ist und dann gesagt haben, ich soll das weitermachen. Und ich habe mich furchtbar geplant damit.
Jetzt kommt mein Freund Karl Blecher. Bekommt einen Auftrittsapplaus.
Ja, oft ist es so, nicht? Wer zu spät kommt, den begrüßt das Leben.
Ja. Ich war ja einmal Generalsekretär der konservativen und christdemokratischen Parteien, EDU. Wir haben da Parteiführerkonferenzen gemacht in Klessheim bei Salzburg. Neben mir saß der Helmut Kohl. Und jedes Mal, bei jeder Parteiführerkonferenz, ist der Franz Josef Strauß zu spät gekommen. Und jedes Mal hat der Kohl zu mir gesagt, das macht er immer, damit er einen Applaus kriegt.
Okay. Nur. Wir bleiben. Wir bleiben bei unserem Ablauf. Wir haben ja, so gesagt, dass
unbedingt
wir Eingangsstatements halten und dann gleich in die Diskussion gehen.
Das ist ja das
wunderbar. Und nochmal, Herr Kohl.
Mein Eingangsstatement
warum
ist
haben Sie sich das eigentlich angetan? Das
weil ich, ist ja das weil ich, wir haben uns vorgenommen, sehr kurz zu sein. Die Frau Dr. Kohl war schon kurz, ich war auch kurz sein. Ich wollte mit dem Buch 5 Mythen entgegentreten. Erstens, dass der Staatszuschuss zu den Pensionen immer größer wird. Stimmt nicht. Zweitens, dass wir uns unser Pensionssystem nicht mehr leisten können und die Jungen so eine Pension, wie wir sie jetzt haben, nicht mehr bekommen. Drittens, dass die Alten den Jungen die Arbeitsplätze wegnehmen. Viertens, dass die Jungen und die Alten streiten. Und fünftens, dass es immer mehr Alte und Junge gibt, die von den Erwerbstätigen erhalten werden müssen. Alle 5 Sachen sind falsch. Es gibt derzeit weniger Junge, als es je gegeben hat, und die Alten sind um so viel mehr geworden, wie die Jungen weniger geworden sind. Die Erwerbstätigen sind also in einem Verhältnis zu den Nichterwerbstätigen jetzt wieder besser dran, als sie noch vor früher waren. Das ist ein Mythos, ja? Dass immer mehr Junge, immer mehr Alte erhalten müssen. Genau das Gegenteil ist richtig. Dass der Generationenvertrag nicht mehr existiert, stimmt auch nicht. Das ist also, ich sage das ganz ehrlich, das ist ein, Sie haben das ja eh angedeutet, die Banken und Versicherungen und auch manche Industrielle haben ein Interesse daran, die Sozialkosten runterzubringen. Daher sagen sie, die Pensionen sind zu teuer. Oder sie sagen, die Pensionen sind unsicher, macht's bei uns eine Pensionsversicherung. Das ist ein Blödsinn, weil die Pensionsversicherungen und die Pensionskassenverträge sind in den letzten Jahren bis zu 40% weniger wert geworden und die Pensionen sind jeweils um die Teuerung angeglichen worden. Also das Gegenteil ist richtig. Der Staatszuschuss, der war von Anfang an gedacht als ein Teil des Systems. Eine Säule sind die Arbeitnehmer, die einzahlen, eine Säule die Arbeitgeber und die dritte Säule der Staatszuschuss. Ausgegangen ist man davon Drittel, Drittel, Drittel. Im Laufe der Zeit hat sich das Pensionssystem so entwickelt, dass der Staatszuschuss auf unter 20% hinuntergegangen ist und uns die große Wirtschaftsorganisation OECD gesagt hat, bis 2050 geht der Staatszuschuss auf 7% hinunter. Dann kam die Wirtschaftskrise, ist es wieder der Staatszuschuss hinaufgegangen, aber jetzt sinkt er schon wieder. Also auch ein Mythos. Und dass wir uns die Pensionen nicht mehr leisten können, diese unabhängige Kommission der Experten, die die Pensionen jedes Jahr begutachtet, hat also festgestellt, gerade vor einem Monat, vom Jahr 2012 bis 2017 steigen die Kosten für die Pensionen von 3,2% des Volkseinkommens auf 3,3%. Bleiben also faktisch gleich. Das heißt also, auch das ist ein Mythos, dass sie unfinanzierbar sind. Und das ist ein Grund, warum wir zwei gesagt haben, dem treten wir entgegen. Natürlich fressen wir den Jungen den Kuchen nicht weg. Der Titel ist vielleicht ein bisschen unseriös, ja. Aber wir müssen das Buch verkaufen, ja. Und wenn wir da was sehr Intelligentes, anderes hingeschrieben hätten, ich meine, es gibt viele Leute, die sagen, was? Meinst du, ordinär? Und schauen Sie das, schauen Sie an und kaufen es dann. Das ist gut, ja.
Das ist ja schon ein altes Thema, nicht? Wenn der Kuchen weg ist, dann sollen sie Brot essen. Das haben wir ja eigentlich gehabt.
Das ist die Marie Antoinette, gell? Ja.
Okay, danke Herr Kohlenz, weil ich würde gerne den Herrn Präsidenten Blecher fragen, wie er das sieht mit dem Buch, erstens und zweitens, wie denn der Sozialdemokrat der alten Schule und der Christdemokrat der alten Schule denn so zusammenpassen. Intern soll es ja ein bisschen Reibereien geben, aber nach außen hin tritt man geballt auf, einig auf, und das ist ja auch ein Erfolgserlebnis, ne?
Oder ja, ein Erfolgserlebnis. Ein ganz großes Erfolgserlebnis, nicht nur für uns, sondern für die wir zu vertreten haben. Denn wir wollen ja was weiterbringen und wir bringen was weiter. Und zu dem Buch nur, ohne zu wiederholen, was der liebe Vorredner und Partner schon gesagt hat. Es ist ein leidenschaftlicher Appell, alles zu tun, um das in Österreich existierende gesetzliche Pensionssystem zu verteidigen. Das immer wieder von selbsternannten Pensionsexperten, von Geschäftemachern, von Bankrotteuren, von Vertretern bestimmter Interessensgruppen angegriffen wird, umgebracht werden soll, ersetzt werden soll. Dieses System ist zukunftstauglich, und weil wir diesen Appell an die gesamte österreichische Öffentlichkeit richten, Hände weg von diesem System, sind wir keine Reformblockierer, keine Betonierer, sondern wollen permanente Reform eines Systems, das sehr gut ist, das aber nachhaltig gesichert werden muss. Und wenn ich dann draufkomme, meine geschätzten Damen und Herren, dass wir das große Glück haben, Jahr für Jahr um 3 Monate länger leben zu können. Unsere Zuschauer. Die Lebenserwartung steigt, ununterbrochen. Und die Mädchen, die heute geboren wurden, haben 100 Jahre vor sich. Das ist die Auskunft der Wissenschaft. Und die Damen und Herren, einige dieser charmanten Damen der Altersgruppe, die ich anspreche, sind hier, auch einige der Herren, sind biologisch gesehen 6 Jahre jünger als die Gleichaltrigen Ende der 90er Jahre waren. Und daher müssen wir dem Rechnung tragen können und sagen, wenn wir jetzt länger leben können, wollen wir alle miteinander nur gesund einmal sterben. Gesund sterben heißt, mehr vom Leben haben. Und dafür muss man Programme haben. Das wollen wir in dem Buch. Und da müssen wir aber auch eines dann sehen und zur Kenntnis nehmen, dass Menschen, die inaktiv werden, Menschen, die frühzeitig auch aus dem Arbeitsprozess ausgeschieden sind, nicht bis 6 Jahre schon länger leben, sondern 5 Jahre früher sterben. Und wenn das so ist, dann muss man halt auch etwas tun, dass wir länger arbeiten können. Das Fasern sozusagen länger arbeiten, kann ich schon nicht mehr hören. Her mit den Jobs, die dem Gesundheitszustand und der Belastbarkeit der Älteren entsprechen. Und da brauchen wir uns in Europa nicht lange umschauen, in Skandinavien gibt es das. In Skandinavien sind Männer mit 70 mehrheitlich noch immer erwerbstätig, weil sie dort eine andere Arbeitswelt vorfinden, als wir sie bei uns haben. Die österreichische Arbeitswelt muss revolutioniert werden, denn Frauen mit 50 kriegen keinen Job mehr, wenn sie den verlieren. Und Frauen mit 50 werden in den meisten unserer Unternehmen gar nicht mehr zu Fort- und Weiterbildungskursen kriegt, wenn man sagt, die alte Dame, die braucht es nicht mehr. Und das ist es, und daher sind wir hier wiederum reformfreudig. Wir brauchen ein Bonus-Malus-System, aber nicht nur von Betroffenen, den Menschen, der sich sagt, na, ich gehe aber lieber früher, ich will jetzt noch den Tarif fahren. Gut, aber dann ist er pensioniert. Dann gibt es einen Abschluss. Und wenn du länger arbeitest, musst du aber mehr kriegen. Dann sollte ein Bonus da sein. Dasselbe wollen wir beide für die Unternehmen.
Ja.
Unternehmen, die Leute aus der alte Menschen aus der Arbeitslosigkeit holen, weil sie werden ja oft hinausgemobbt, hinausgedrängt, sind also erst 52, 54, wer da hilft, dass die Leute wieder hereinkommen in das Erwerbsleben, der soll einen Bonus haben. Aber der sich hinausmobbt, hinausdrängt, in die Arbeitslosigkeit stößt, in die Krankheit, oder sehr viele öffentliche Stellen, die mit dem Golden Handshakes die Leute in die Frühpension jagen, sollen dafür zahlen. Und das ist also unser Programm. Und das wollte ich jetzt nur mit ein paar Sätzen gesagt haben. Wir sind nicht nur mit der Beantwortung, wir fressen nichts weg. Nein, wir sind reformfreudig. Wir wollen ein nachhaltiges System, das sich bewährt hat, besonders jetzt auch in der Krise, allen anderen kapitalgedeckten Verfahren nur mal überlegen ist. Aber wir müssen alle miteinander was tun. Danke.
Danke, Herr Blecher. Sie zeigen sich beide als pragmatisch, reformeifrig, aber auch bei den Eckdaten und bei den Rahmenbedingungen als anpassungsbereit. Dafür kriegen Sie, und ich sage jetzt nicht nur als Redakteur der Österreichischen Nachrichten, von Zeitungen wie der Krone Schläge auf den Leserbriefseiten. Wie geht man denn damit um, dass sozusagen der Boulevard oder eine vermeintliche Mehrheit in der Öffentlichkeit das nicht so gefällt, was Sie gern eigentlich voranbringen möchten?
Ja, also wir sind ja beide ledergegerbte Politiker. Und wir wissen, dass du eine gute Nachricht wird von der Zeitung als schlechte Nachricht gesehen, das kennen sie ja. Und nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Und schauen Sie, solange die Krone jedes Mal die Antworten veröffentlicht, kann man ihr nichts vorwerfen. Und wir antworten natürlich immer wieder. Es ist so, dass sehr, also zum Beispiel heute hat ein Herr Haudum, das muss, weil ich bei einem Haudum in Helfenberg tarockiere, regelmäßig, weiß ich, das muss ein Oberösterreicher sein. Der Herr Haudum hat also gesagt, der Kohl, der Depp, das hat er nicht geschrieben, aber hat er gemeint, hat keine Ahnung, denn er sagt, alle kriegen 1,8%, das stimmt nicht, die Beamten kriegen 0 dieses Jahr. Dann habe ich natürlich zurückgeschrieben mit Freude, nein, wir haben erreicht, dass die Pensionisten auch im öffentlichen Dienst 1,8% bekommen. Jetzt bin ich gespannt, ob die Krone das morgen oder übermorgen drinnen hat, aber meistens hat sie es drinnen. Also die Krone ist ja Pensionistenzeitung, wird ja von sehr vielen Pensionistinnen und Pensionisten gelesen. Und dass die kritischen Leserbriefe veröffentlicht, ist ganz in Ordnung. Und wir können darauf antworten, das ist genauso in Ordnung. Und sie veröffentlicht auch die positiven. Ich meine, positiv zu negativ ist euer gleich. Wenn einer einen Zorn hat, dann setzt er sich hin und schreibt. Und wenn einer sagt, eigentlich ist das klasse, setzt er sich nicht hin und schreibt. Das Verhältnis ist immer ein Viertel zu drei Viertel. Also damit können wir umgehen.
Was mich jetzt noch interessiert, ich habe am Anfang so ein bisschen neckisch den Profit betont. Ne? Jetzt gerade Sie als Vertreter sozusagen einer wirtschaftsnahen Partei reden ja da eigentlich gegen ihr oder argumentieren gegen ihr Klientel, wenn Sie sagen, naja, besser das Umlageverfahren und der Generationenvertrag als Kapitalpensionen. Ne? Stoßen Sie da in Ihrer politischen Heimat nicht ein bisschen auf Gegenwind?
Nein, überhaupt nicht. Weil wir sind keine liberale Partei, keine neoliberale Partei. Ja, Gewinn, Gewinn, Gewinn. Wir sind eine christdemokratische Partei, christlich-demokraten, das heißt Markt, aber der Markt muss einen sozialen Rahmen haben. Das Gemeinwohl, die Solidarität. Und bei einem kapitalgedeckten Verfahren gibt es keine Solidarität. Ich habe mich ja furchtbar in die Nesseln gesetzt vor ein paar Wochen, weil da hat es ein paar industrienahe Leute gegeben, die ja so vorgeschlagen haben, ein Pensionssystem, wo jeder das kriegt, was er eingezahlt hat. Klingt super. Nur, es können nicht alle einzahlen. Und es gibt Leute, die haben halt Pensionen mit 500 Euro, weil sie nicht mehr verdienen konnten. Und da ist halt die Ausgleichszulage da. Und die verteidigen wir Christdemokraten mit Zähnen und Klauen. Das muss sein, das ist Armutsbekämpfung. Und natürlich muss es einen Solidaritätsfaktor geben. Also es war von Anfang an, ist die Pension auf drei Säulen gestanden und dass es einen gewissen Staatszuschuss gibt, wo Leistungsschwächere auch einen Zuschuss bekommen, das war immer mit dabei. Und da stehe ich dafür, weil ich bin ein Christdemokrat. Ich bin kein Liberaler. Hat mir aber auch noch nie jemand vorgeworfen, bitte, dass ich ein Liberaler wäre.
Ja. Das stimmt.
Ja. Wie geht es Ihnen da, Herr Blecher, wenn Sie Solidarität hören vom... Also das ist eigentlich Kernkompetenz, nicht der Sozialdemokratie.
Das ist eine Kernkompetenz und ich weiß, dass der Professor Kohl aufgrund seiner christlich-demokratischen Motive her zur Solidarität steht. Denn das, was ja beide vereint, ist, dass wir ein Wirtschaftssystem verteidigen gegen den Neoliberalen, das in Wirklichkeit zwei wesentlichen Grundsätzen zu entsprechen hat. Leistung und Solidarität. Und das haben wir beide
deckungsgleich.
Ja, wo, muss ich jetzt schon mal fragen, wo liegen Sie sich denn noch in den Haaren?
In den Haaren legen wir es gar nicht, aber es gibt natürlich Unterschiede. Warum denn nicht?
Das Bild mit den Haaren ist, wenn Sie uns beide anschauen, schon sehr weit hergeholt. Sehr weit hergeholt.
Ich habe extra geschaut und es ist noch irgendwas da.
Zu wenig.
Naja, wir haben
schon. Wo gibt es denn die Unterschiede?
Es gibt schon Unterschiede. Also erstens, Ich bin für die Vermögenszuwachssteuer eingetreten, Spekulationssteuer, gegen meine Partei.
Gegen seine Partei ist er eingetreten?
Ja,
die Partei ist der erste Weg zur Vermögenssteuer.
Nein, ist er nicht, sondern statt der Vermögenssteuer. Da haben wir also eine Differenz. Er will den Leuten, die sich was zusammengespart haben, noch was wegnehmen.
Nein, ich nicht, bitte.
Ich nicht. Vermögenssteuer will ich keine haben. Und ich will keine Erbschaftssteuer, keine Schenkungssteuer. Und da, aber darüber reden wir.
Da reden wir durch.
Ja,
wir reden drüber, aber wir brauchen es nicht in den aktuellen Diskussionen mit
einbringen.
Der Bundesregierung.
Und das Zweite, wo wir eine gewisse Meinungsverschiedenheit haben, das ist beim Frauenpensionsalter.
Ja.
Weil ich der Meinung bin, dass das Frauenpensionsalter rascher an das Männerpensionsalter angeglichen werden soll, als vorgesehen ist. Das war ein Geschenk des schwächelnden Wranitzky an die Donau, dass das erst, das wird er gleich anders
nein,
reden.
Nein,
aber ich war da dabei. Ich saß
im
Ministerrat,
ja,
wie er unterbrochen wurde.
Und
der Wranitzky mit steinernem Gesicht ausgegangen ist.
Aber
bei
ich
der Antje und die Donau bei der anderen.
Die liebenswerte Europa-Lady Fleming, ganz massiv auch dafür gewesen.
Jedenfalls, ich bin für eine raschere Angleichung, weil sich herausstellt, dass die Frauen die besten 5 Jahre nicht haben und dadurch wirklich durchschnittlich um fast 300 Euro niedere Pensionen haben als die Männer, weil sie die 5 Jahre nicht haben. Und die Höhe der Pension hängt halt auch von der Dauer der Beiträge ab und der Höhe der Beiträge. Und ich glaube auch, dass die Nachteile sozusagen, dass Frauen natürlich die wertvolle Arbeit der Kindererziehung und des Kinderkriegens vorwiegend leisten, durch die Reformen abgegolten sind, dass man pro Kind 4 Jahre pensionsbegründend bekommt, sodass man also diesen Nachteil auch ausgleicht. Und ich möchte das schneller angleichen, aber gleichzeitig diese Ausgleichanrechnung für Frauen, die Kinder haben, erhöhen.
Ja, ja.
Sodass Da sind wir uns einer Meinung, aber bei Ihnen ist die Geschwindigkeit. Sie sind ein bisschen langsamer als
ich. Darf ich gleich dazu was sagen? Schauen Sie, da sehen Sie, wir diskutieren das ganz, ganz offen und können überhaupt nicht streiten. Der Professor Kohl ist der Meinung, dass die 5 Jahre, die die Differenz jetzt beim Regelpensionsalter ist, den Frauen was kostet, weil sie diese guten Jahre verlieren. Und sie haben natürlich eine Reihe von Nachteilen, die sollen wir jetzt beseitigen, bessere Anrechnung, Kindererziehungszeit und so fort. Ich bin der Meinung, dass wir etwas haben, was auf die Dauer nicht zu dulden ist. Dass wir trotzdem gewaltige Unterschiede in der Entlohnung für gleiche Arbeiten bei Männern und Frauen haben. Ich halte nichts von den vielen Statistiken, mit denen können Sie alles begründen, dass insgesamt die Männer viel mehr verdienen wie die Frauen, weil sie andere Berufe haben, weil die Frauen in Berufen sind, wo wenig zu verdienen ist. Ja, Kassiere im Supermarkt findet man selten. Das sind Frauen, die sind niedrig zahlt. Da kann man nichts dafür. Aber was man jetzt festgestellt hat, war ja, dass gewaltige Unterschiede bei gleicher, selbst bei Akademikerinnen und Akademikern, bei gleicher Arbeit ist. Nur weil es Frauen sind. Das kann man uns nicht leisten. Das ist skandalös. Und deshalb tue ich, dass die ganze Diskussion des differenten Pensionsantrittsalters als eine Art Trägerrakete für mehr Einkommensgleichheit zwischen Männern und Frauen benutzen. Und so, ja, da müssen wir mal was tun. Und jetzt komme ich zu dem, was ich vorher angedeutet habe. Wo man gar nicht, es hat viel für sich, was der Professor Kohl sagt. Ja, 5 Jahre gingen verloren. Aber ich sage jetzt dazu, momentan in der derzeitigen Situation, keine Frau wird daran gehindert, von 60 bis 65 zu arbeiten. Man muss nur lassen.
Da möchte ich
das ist es. Man muss nur lassen. Ich sage noch eins dazu. Und daher ist der heutige Zustand der, du könntest länger arbeiten, ist nicht verboten. Aber wenn ich die ich nicht arbeiten lasse und das Pensionsalter auf 65 erhöhe, haben die Frauen Abschläge, die sie jetzt bei 60 nicht haben. Und dann ist die Pension kürzt. Und dann verlieren sie. Es gibt solche, Akademikerinnen werden es sein, die bei den 5 Jahren was dazu kriegen, weil sie es auch nicht länger arbeiten lassen derzeit. Aber die große Masse der Frauen als Arbeiterinnen, als Angestellte und so weiter, wenn die nicht mehr eine Arbeit finden als 62-Jährige, müssen sie ja in die Pension und dann haben sie Abschläge.
Okay.
Und das ist das Problem.
Danke, das ist die Rechnung, das ist die Technik. Aber wir haben ja eine Frau auf dem Podium sozusagen, noch dazu eine Wirtschaftswissenschaftlerin. Also, was sagen Sie dazu?
Ja, also ich muss sagen, ich halte überhaupt nicht wahnsinnig viel von Zwangsmaßnahmen. Man muss früher gehen. Ich würde sagen, es muss das Umfeld geschaffen werden, dass Frauen länger arbeiten können. Es ist absolut unzulässig, was auch mir passiert ist. Du pass auf, für dich zahlt sich der Kurs nimmer aus. Lass den Jüngeren gehen. Ich war krampensauer, habe mir das Wissen anders angeeignet. Aber ich meine, es muss viel am Umfeld getan werden. Aber ich glaube, dass es einfach unzulässig ist, dass der Betrieb kommt und sagt, du wirst übernächstes Jahr 60, bitte räum den Sessel. Und das halte ich für unmöglich. Ich glaube, erstens hoffe ich, dass die Situation sich jetzt ändert, weil ja wir auf einen ziemlichen Facharbeitermangel zusteuern, dass die Alten mehr gebraucht werden als früher und da darf keine Hürde sein. Und ich meine, es gibt sehr viele Frauen, die gern arbeiten und ich glaube, man sollte sie einfach lassen. Aber man muss sie weiterhin ausbilden und die Firmen müssen bereit sein, sie gleichwertig zu behandeln. Und es ist richtig, wir haben eine Frauenarmut in der Pension, die darauf zurückzuführen ist. Die Unterschiede, die kolportiert werden zwischen den Einkommen, sind schon zu relativieren, aber es ist wirklich absolut unfair, dass eine Spitalsärztin zum Beispiel weniger verdient als ein Mann. Dass natürlich eher der Mann die Karriere heutzutage noch macht, kommt dazu. Also da ist sicher, ich bin wirklich nicht unbedingt eine, das, was man Feministin nennt, aber da ist viel Arbeit noch zu leisten.
Herr Kohl, vielleicht nur ganz kurz einen Satz dazu. Ich möchte mich dann in die Diskussion gehen.
Ich muss da auch ein paar heilige Kühe am Schwanz zupfen. Das ist einfach notwendig. Erstens, seit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg haben die Frauen einen Rechtsanspruch darauf, bis 65 zu arbeiten. Rechtsanspruch. Kramer gegen Österreich entschieden, keine kann vorher geschickt werden, auch wenn im Dienstvertrag was anders steht. Zweitens, das Mobbing, da wissen wir ja eine Antwort. Wenn gemobbt wird, ich sage auch Namen, Österreichischer Rundfunk, wenn gemobbt wird, dann müssen diejenigen, die Arbeitslose, die dann folgt, oder die Frühpension bezahlen. Also das muss ein Schluss sein mit diesem Mobbing. Das muss wirklich scharf penalisiert werden. Aber auch dieser berühmte Unterschied zwischen Frauenlöhnen und Männerlöhnen. Der Spitalsarzt, wo sie weniger verdient wie er, gibt es nicht. Das ist also erstens gesetzwidrig, zweitens vom Rechnungshof überprüft. Also wir haben da ganz genaue Einkommensberichte, das ist ein Mythos auch.
Aber
was ist natürlich...
Zum Beispiel in den Medien.
Was?
Eine Journalistin hat weniger wie der Journalist.
Nicht durch den Kollektivvertrag.
Muss man nicht durch den Kollektivvertrag.
Nein, was so zahlt wird.
Wo der Unterschied zustande kommt, also die ganzen wissenschaftlichen Untersuchungen, die wir haben, sagen, es gibt in der Tat 15% Unterschied zwischen Frauen- und Männerbezügen, aber die sind weitgehend dadurch durch zwei Dinge verursacht. Erstens, dass wenn Frauen in Karenz sind, sie keine Vorrückungen haben.
Ja.
Das muss man bekämpfen.
Natürlich.
Und der zweite Umstand ist, dass es viele Frauen gibt, die Teilzeitbeschäftigt sein wollen. 80% der Teilzeitbeschäftigten, das ist erwiesen, ja. dass 80% der Teilzeitbeschäftigten teilzeitbeschäftigt sein wollen. Und dadurch kommen dann geringere Lohndurchschnitte heraus.
Ja, ja. Aber Sie merken schon, Herr Kohl, das Publikum scharrt in den Fragen.
Ja, ja, aber ja, man ja, muss ja natürlich schon einige Dinge, muss man ganz einfach richtig stellen. Ja.
Gut, dann gehen wir jetzt sofort in die Diskussion. Der Herr, der da steht,
der Herr Hillinger ist das.
Ja, einen schönen Abend.
Bitte noch mal kurz, bevor wir losgehen. Wir haben heute Kapazunder da für das ganze Pensionssystem und Umfeld. Ich bitte Sie, von Co-Referaten abzusehen, sondern wirklich pointierte Fragen zu stellen. Ja. Dann bringen wir heute auch was weiter. Der Hintergrund ist, um 21 Uhr müssen die Herrschaften weg, um den Zug nach Wien zu erreichen. Bitte tun wir uns konzentrieren.
Ich werde mich an Ihre Empfehlung halten. Herr Dr. Kohl, Vermögenssteuer, zurückkommen nochmal, dieses Wort ist ja sehr unglücklich gewählt. Weil fast jeder fühlt sich angesprochen, wenn es um die Vermögenssteuer geht, weil fast alle irgendwo in ihrem Leben etwas erarbeitet haben, was einen Wert hat. Ich würde sagen, da könnten wir uns einigen, Sie von der ÖVP und wir von der SPÖ, dass wir von der Millionärsteuer ähnlich einmal sprechen. Wir haben in Österreich 80.000 Millionäre. Das sind Menschen, die mehr wie 1 Million Euro auf der Kante haben. Können sehr glücklich sein. Und wenn die nur 1% von diesem Geld für den sozialen Kuchen hergeben würden, dann hätten wir viele, viele Sorgen weniger. Und meine Bitte ist, reden wir ähnlich von einer Millionärsteuer und nicht von der Vermögenssteuer, weil da legen wir euch jedes Mal einen ÖV auf und das wollen wir nicht. Dankeschön.
Gut, vielleicht gleich darauf. Kurze Antwort.
Das Geld ist ein Vogel. Das Geld ist ein Vogel. Wir haben bisher von der Vermögenssteuer, wie es es gegeben hat, 140 Millionen Schilling erlöst. Warum? Weil die kleinen Vermögen sind unter der Tuchhand vererbt worden, weiß ja jeder, wie das gegangen ist, und die großen Vermögen sind entweder ins Ausland gegangen oder in Stiftungen. Von den 80.000 Millionären haben sicher der Großteil Stiftungen, die eine Eingangssteuer bezahlen, und damit ist die Vermögenssteuer weg. Wenn ihr statt 140 Millionen Schilling, die der Lazina dann gesagt hat, die Einhebung kostet mehr, ist kein Christdemokrat gewesen, sondern ein überzeugter Sozialdemokrat, der genauso blutrot ist wie der Blecher, ja. Also, Steuer hat nichts gebracht, dann hat man sie gestrichen. Gezahlt haben sie diejenigen, die nicht unter die Tuchhand gehen konnten oder die nicht in die Stiftungen konnten. Wer waren das? Gewerbetreibende und Bauern. Wenn man also, so wie ihr sagt, 2 Milliarden Euro kriegen muss, das ist ja, sollte ja werden. Naja, da muss einmal jeder eine Steuererklärung für die Vermögenssteuer ausfüllen. Und da steht drinnen, was haben Sie für Teppiche, wie viel sind die wert, haben Sie Silberbesteck, wie viel ist das wert, haben Sie eine Briefmarkensammlung, wie viel ist die wert, haben Sie Bilder an der Wand, wie viel sind die wert. Naja, das ist die alte... Also
das ist ja zu den Märchen, die wir...
Na, das ist die alte...
Wenn es um die Pensionen geht, gemeinsam bekämpfen wir.
Das ist die alte... Das ist die alte Vermögenssteuererklärung, Fragebogen, die... Na, was hat, wenn ihr das Zehnfache an Steuerertrag haben wollt? Wir wollten das einfacher kriegen. Verkauft die Leute doch nicht für
blöd. Bitte,
da wird hineingegriffen. Da wird
in der Union,
da wird
so wenig die Vermögenssteuer.
Also, das habe ich überhaupt nicht kennengelernt, Herr Blecher. Da sind wir hineinreden.
Also bitte.
Also das gibt's ja nicht.
Muss ich auch mal
das gibt's das ja nicht. Das gibt's ja nicht. Nein. Also das ist eine absolute Schnüffelsteuer gegen den Mittelstand. Entweder sie bringt nichts, dann ist sie so, wie sie war, die der Lazina abgeschafft hat, oder sie wird scharf, dann greift sie in den Häuselbesitzer hinein.
Ich sage Ihnen nur, wenn ein Wahljahr kommt, wird auf einmal der liebe Professor Kohl anders. Was ich mich jetzt erklären soll beim Schreiben vom Buch.
Vermögensteuer bin ich absolut dagegen. Ich bin auch gegen die Erbschaftssteuer, bin auch gegen die Schenkungssteuer.
Gut, das haben wir jetzt ausgearbeitet.
Ja, bitte.
zu Ihrem Schlussstatement, Herr Kohl. Ich glaube nicht wirklich, dass 80% freiwillig in Teilzeitbeschäftigung sind. Denn
das kann man nicht glauben, das muss man wissen. Das ist eine Untersuchung der Arbeiterkammer.
Ich wollte gerade sagen, es ist nicht nur eine reine Meinung, sondern ich wollte es durchaus begründen, wenn Sie mich lassen. Und zwar sind speziell in Frauenberufen oder sogenannten Frauenberufen sehr oft gar keine Vollzeitjobs mehr zu bekommen. Also gerade im Handel werden oft sogar nur mehr Halbzeitjobs angeboten. Oft werden Frauen auch dazu gezwungen, unter Anführungsstrichen gezwungen, halbtags zu arbeiten, weil es mit der Familie sonst nicht vereinbar wäre. Ob das dann wirklich absolut freiwillig ist oder ob man dann bei entsprechenden Angeboten nicht doch lieber Vollzeit arbeiten würde. Ja, die Frage dürfen Sie sich selbst beantworten oder uns, wenn Sie Lust haben.
Danke.
Ja, ich würde ganz gern kurz was dazu sagen. Es gibt eine Menge Leute, die der Kinder willen eine Zeit lang Teilzeit arbeiten. Dass es dann manchmal schwierig ist, in den Vollzeitjob zurückzukommen. Und da auch, glaube ich, das Anliegen der beiden Herren nur zu wiederholen, wir brauchen bessere Angebote für Kinderbetreuung. Es ist jetzt ein Riesengewirks, seine Kinder gut betreut zu wissen. Entweder ist es furchtbar teuer oder man wartet oder es wird dort ist dort schlechtes Personal. Also das heißt, freiwillig heißt, dass diese Frauen sehr wohl entscheiden, es aus eigenem zu tun, aber gezwungenermaßen durch Umstände. Also ich glaube, da ist... Naja. Gut, also das ist eine Definition. Ja.
Sie haben mich gefragt, ich habe die Studien, die hier vorliegen, genau angeschaut. Natürlich gibt es solche, die halbtags arbeiten, weil sie keinen anderen Job kriegen. Ja. Natürlich gibt es aber etwas, was manchen ein absoluter Gräuel ist. Frauen, die selber entscheiden wollen, wie sie ihr Leben gestalten. Und da gibt es halt Frauen, die wollen einen halben Tag nur arbeiten und am Nachmittag die Kinder betreuen. Ist das was Schlechtes? Mache ich denen ein schlechtes Gewissen? Überhaupt nicht. Ich finde, dass jeder Mensch die Möglichkeit haben soll, nach seinen Vorstellungen das Leben zu gestalten. Und wenn 80% der Kurzzeitbeschäftigten sagen, das tun sie gern, dann werde ich sie nicht korrigieren, weil ich kein Besserwisser bin.
So, gut. Danke zu dem Thema. Wollen Sie noch was dazu sagen? Ja. Wenn es dann zum Thema geht, gleich. Das Mikrofon ist jetzt bei den Herren da drüben, bitte.
Ja, Sie haben zu Beginn erwähnt, Herr Professor Kohl, dass die Pensionskassen, die vor rund 12 Jahren gegründet wurden, von vielen Firmen deswegen ja gewählt wurden, damit sie ihre Pensionsansprüche aus den verwöhnten Unternehmen rausbringen. Dort wurde sehr viel versprochen. Sie haben auch erwähnt, dass rund die Hälfte ja mittlerweile schon vernichtet wurde. Was mich nur verblüfft, das haben viele Pensionsempfänger, sind natürlich eine privilegierte Runde, mag schon sein, weil sie neben der BVA halt noch eine Zusatzpension ja empfangen. Mein Eindruck ist nur, da gibt es, wie Sie wissen, Bemühungen, ein Volksbegehren zu gestalten, dass man eben dieses Geld wieder herausbekommt aus den privaten Pensionskassen, dass jeder selbst sein Geld anlegen kann, wie er will. Das war ja auch eine Zeit lang üblich, dass die Firma das Geld auch den Mitarbeitern einfach gegeben hat. Ich bin nur verblüfft, dass da nichts weitergeht. Sie haben selbst erwähnt, dass das ja eigentlich schade ist, dass die Hälfte des Geldes bereits vernichtet wurde, dass viele zusehen müssen, wie Monat für Monat oder Jahr für Jahr weniger rauskommt aus der Zusatzpension. Man hat selbst keine Vorsorge getroffen, weil ja diese Unternehmen, Sie haben selbst erwähnt, überwiegend Banken und Versicherungen, gesagt haben, das wird eine Performance von 6-7% geben. Jetzt weiß man, wie es heute ausschaut, aufgrund der gesamten Krise, die sich eben in den letzten Jahren entwickelt hat. Ich finde es nur bedauerlich, dass da aus dieser Ecke nichts kommt. Sie vertreten ja schlussendlich die Pensionisten, die Sie und der Herr Blecher, und es sind 750.000 enttäuschte Pensionsempfänger, und die sich wundern, dass da seitens der Regierung nichts passiert. Also ist mein Eindruck, dass nichts geschieht.
Okay, danke.
Ja, wir haben natürlich 750 Pensionskassenberechtigte, aber 70.000 Bezieher. Ja. Wir haben 750.000, die solche Pensionskassenzusagen haben. 70.000
sind in Pension.
Ja. Und das sind keine gestopften Pensionen, sage ich immer wieder dazu. Die Durchschnittspensionskassenpension ist knapp über 300 Euro. Das heißt also, das ist eine Zusatzpension, die man von der Firma bekommen hat. Wir haben die Anliegen der Pensionskassenberechtigten mehrfach aufgegriffen, haben also auch eine Novelle des Pensionskassengesetzes noch, die ist also, wann ist die gewesen, im Frühjahr dieses Jahres, wo wir einige Mängel des Gesetzes beseitigt haben. Wir hatten ein privilegiertes Steuermodell vorgeschlagen, nämlich dass so die Pension, wenn sie auf, dass sie also eine Pauschalsteuer bezahlen und dann das steuerfrei bekommen. Die Republik hat das nur zu einem kleinen Teil übernommen. Und wir sind jetzt dran, wir haben gerade gestern eine Sitzung gehabt diesbezüglich bei unseren Verhandlungen mit der Bundesregierung nächste Woche, dieses Forderungspaket auf den Tisch zu legen, dass die Optionsfrist verlängert wird, dass man das Pauschalsteuermodell so macht, dass es für alle und nicht nur für die großen Pensionen einen Vorteil bringt und noch einige andere Punkte, die wir fordern. Also wir sind im engen Einvernehmen mit dem Schutzverband der Pensionskassenberechtigten. Wir steigen der Regierung kräftig auf die Zähne diesbezüglich und wir hoffen, dass wir schrittweise, also einen ersten Schritt haben wir erreicht und wir brauchen aber noch weitere Schritte. Also diese Anliegen sind bei uns, wir sind die einzigen, die den Pensionskassenberechtigten helfen. Ein Volksbegehren waren wir beide der Meinung, dass das wahrscheinlich nicht die Unterschriften bekommt, dass das eher kontraproduzent ist. Weil die Grundmeinung derjenigen, die keine Pensionskasse haben, ist, das sind die Gestopften. Ja. Es ist so.
Gut, danke. Bitte sehr.
Ja, ich würde gern mit Ihnen so mitschwingen, wenn es alles so einfach und so locker wäre, wie es sich anhört. Ich selber bin Psychotherapeutin und Supervisorin und ich habe im Rahmen der letzten Jahre sowohl in der Einzeltherapie als auch in der Gruppentherapie, die ich für die Clearingstelle hier der Gebietskrankenkasse mache, die Erfahrung gemacht, dass immer mehr Mobbingfälle passieren, da wo eben nicht richtig so reagiert wird, wie Sie es angesprochen und gefordert haben. Wo das beinharte Fälle sind, wo die Leute in tiefste Depressionen kommen und in andere Syndrome des Burnouts und wo ihnen dann irgendwann in einem sehr frühen Alter meiner Ansicht nach, im Alter zwischen 50 und 54, nahegelegt wird, auch in Frühpension zu gehen. Ich selber habe den Fall bei einer Klientin erlebt, die eben in einem Burnout war, in Gruppentherapie, die sich einigermaßen erholt hatte, unerwartet krebskrank wurde, operiert werden musste und wo man ihr gleich da die Frühpension nahegelegt hat. Die selber hat in der Zeit keinen Weg, keinen anderen gesehen, hat sich nicht überlegt, ob sie nicht noch länger krankgeschrieben werden kann und kriegt jetzt 790 Euro nach 33 Jahren Berufstätigkeit, Alleinerzieherin von zwei Kindern und hat eine Wohnung von insgesamt Miete von 680. Die Frau kriegt im Moment Chemotherapie, die Bestrahlungstherapie steht noch an, die vegetiert vor sich zu Hause dahin, ich sehe sie ab und zu, und man hat ihr nahegelegt, weil sie gefragt hat, wovon sie leben soll, von 100 Euro kann sie nicht leben. Da wurde ihr mitgeteilt, das Sozialamt tritt nicht mehr ein bei Frühberentung. Sie erhält für die Wohnung auch nur einen geringen Kostenzuschuss, weil die Wohnung zu groß wäre und sie sollte jetzt die Wohnung verlassen. Und das in einem Rahmen, wo sie mitten in der Chemotherapie ist, ihr noch eine Strahlentherapie bevorsteht von etlichen Monaten und wo dieses Zuhause ihr die letzten 20 Jahre ihr Zuhause waren, für sie und ihre Kinder. Und ich selber denke, es ist nicht ein Ausnahmefall. Ich habe jetzt mehr solche Fälle mitbekommen von wirklicher Frauenaltersarmut und ich habe nicht das Bild, dass dieses Mobbingproblem von Seiten der Arbeitgeber gelöst werden kann, weil das teilweise haben die so eine Macht. Wer würde hier zum Beispiel im Rahmen von Linz gegen eine der größten Banken Oberösterreichs oder Österreichs gehen? Ja, oder wer geht gegen Verkaufsketten? Wer führt da seine Kämpfe?
Das ist durch ein Gesetz, gnädige Frau, das diese Unternehmen verpflichtet, wenn sie das tun, was sie beschreiben und was ich nur hundertfach unterstreichen kann, dann gezwungen sind, die Kosten der Frühpensionierung zu übernehmen. Dann überlegen Sie
das. Das vertreten wir beide.
Ja. Nur, was wäre dies jetzt in diesem Fall von dieser Frau? Mir brennt dieser Fall unheimlich. weil ich es einfach menschlich unmöglich finde und selber keine Wege weiß, ihr da zu helfen. Und die bräuchte erst einmal Ruhe, damit sie ihre Krebserkrankung, mit der zurechtkommen kann und keinen Umzug in eine kleine Wohnung.
Okay, danke.
Normalerweise noch den Neuen, darf ich das nur sagen, wo wir dafür, gemeinsam dafür kämpft haben, war die Reform der Invaliditätspensionen. Das ist ein typischer Fall für das neue Gesetz, das erst kommt. Dass man bei dieser
Frau
eine befristete Pension hat, die allerdings voraussetzt, dass in der Zeit, wo das befristet ist, das als Rehabilitation gilt. Das ist zeitlich befristet. Das heißt, sie fällt aus der Frühpension heraus, sie kommt in eine befristete Invaliditätspension, die aber in der Zeit nicht als Pension, sondern als Rehabilitation gilt. Das ist der Weg für die Zukunft. Der Frau ist nur eins, die 760 oder was auch nicht, also ab 1. Jänner, dann Ausgleichszulage kriegt sie bei dem 840 Euro. Aber die 840 Euro helfen nicht, wenn die allein 640 Euro Miete zu zahlen hat. Das Problem ist dann nicht gelöst. Nur, dass wir sagen, die Mindestpension, das haben wir durchgesetzt. Jetzt durchgesetzt, wird um 2,8% erhöht, das sind 840 Euro für Alleinstehende.
Also wir glauben, dass wesentlich früher Prävention einzusetzen hat. Also gerade in dem Fall, wo Sie sagen Burnout und Depression. Wenn da die Symptome da sind, ist meistens die alles schon zu spät. Man muss also schon, wenn Frauen oder Männer in bestimmten Drucksituationen sind, muss der Arbeitgeber sich schon darum kümmern, und schauen, wie der Mann oder die Frau mit der Belastung des Arbeitsplatzes fertig wird. Und es muss also gerade in psychischen Fragen, muss wesentlich mehr bei psychischen Erkrankungen wesentlich früher angesetzt werden. Und wir sind dann mit dem Minister Hundstorfer, der dem sehr aufgeschlossen gegenübersteht, eigentlich einer Meinung, dass da wesentlich früher etwas getan werden muss. Das ist schon klar. Also,
nur ist es realistisch, wenn ich an eine Verkäuferin an der Kasse denke. Mhm. Die Verkäuferin bekommt so einen massiven Druck in bestimmten Einkaufszentren.
Jawohl,
stimmt. Wie wollen Sie da eingreifen können? Das ist meine Frage.
Ja, also ich bin also nicht jetzt der Fachmann an Ort und Stelle. Nur wir denken, dass da also Gespräche der Betriebsführung mit dem Arbeitnehmer, wenn da Symptome erkennbar sind, notwendig sind und dass er von der Kasse halt wo irgendwo anders hinkommen kann oder muss, wenn das geht, ja. Also in skandinavischen Betrieben gibt es diese Arbeitnehmergespräche, wo rechtzeitig vorgebeugt wird und wo so besondere Drucksituationen, man weiß ja, welche Berufe besonders gefährdet sind und da werden Gespräche geführt.
Aber ich darf sagen, es gibt schon ein Konzept. Sozialminister Hundstorfer hat das Modell entwickeln lassen und jetzt wird es flächendeckend angeboten, fit to work. Das heißt, in den Betrieben wird schon beim 40-Jährigen angefangen. Gesundheitszustand immer untersucht, Gesundheitsstraße, Prävention in jeder Form. Was ist die Ursache, dass Depressionen heute im gewaltigen Maß zunehmen? Was ist die Ursache des Burnouts, das uns in bestimmten Berufsgruppen wirklich also die Haare, sofern man welche hat, zu Berge stehen lässt. Das ist also ein Fit-to-Work-Programm. Und ich bin schon fertig und sage nur eins. Wobei wir beide jetzt eins wollen. Wir wollen es verpflichtend, wie in Skandinavien haben. Das Programm des Ministers Hundstorfer, das sehr gut ist freiwillig. Und daher die Firmen, die es sich Sorgen machen um ihre Arbeitnehmer, die sind im Programm. Die sich an Schworn um die Leute kümmern, sind nicht. Die kriege ich aber nur, wenn ich wie in Schweden oder in Finnland das Fit-to-Work-Programm verpflichtend mache.
Ja, zu den Pensionskassen, die gibt es nicht seit 12, sondern seit 25 Jahren. Und ich habe selbst folgende Erfahrung gemacht, weil die Finanzmarktaufsicht
das genehmigt hat, 6,5% Rechnungszins, die müssten wir backen. Und ich habe also vor 25 Jahren, ich bin schon alt genug, meine Pension begonnen. Damals war die Pensionskassenpension ziemlich genau doppelt so hoch wie die ASVG-Pension. Heute ist es so, die ASVG-Pension hat sich seither um etwa 50% erhöht. Die Pensionskassenpension hat sich halbiert.
Genau so ist es.
Ja. Also da würden diese Leute irgendwas erwarten.
Ein Schwindelgesetz gewesen.
Und vor allem die Finanzmarktaufsicht. Wird da niemand zur Verantwortung gezogen?
Naja, die Finanzmarktaufsicht vor 25 Jahren war nicht die Finanzmarktaufsicht von heute. Die Finanzmarktaufsicht war damals eine Abteilung des Finanzministeriums und hat den politischen Willen des Finanzministers mehr oder weniger durchgesetzt. Die unabhängige Finanzmarktaufsicht haben wir erst seit dem Jahr 2002. Das wäre also, das Gesetz damals war ein sozialpartnerschaftlich ausgehandeltes Gesetz und hat eine ganze Reihe von Geburtsmängeln gehabt. Einer davon war der Rechnungszins, der illusorische Rechnungszins. Dann haben sie also auch die schlechtesten Aktien dorthin gegeben. Die Versicherten haben keine Mitbestimmung gehabt. Und also das haben wir alles inzwischen geändert. Das alles inzwischen geändert. Aber eines ist schon klar. Das umlagenfinanzierte System, das wir haben, ist jedem kapitalgedeckten System haushoch überlegen. Und daher treten wir dafür ein, weil das wichtig ist.
Also Sie können ruhig mal applaudieren, das macht gar nichts. Okay. Zur Finanzmarktaufsicht möchte ich nur sagen, die sind ja so beschäftigt mit der Schurkversöberer im Waldwiel, oder dass denen auf die Füße steigen. Aber wollten Sie noch was dazu sagen?
Nein, nein.
Passt. Okay, dann ist da die nächste Frage, bitte.
Ich habe das Buch gekauft.
Mikrofon bitte. Sprechen Sie ins Mikrofon bitte.
Ich habe dieses Buch gekauft, noch nicht die Gelegenheit gehabt zu lesen, aber vielleicht sage ich etwas, was ohne dies drinnen steht, und man möge mir das verzeihen. Wir reden hier von den alten fressenden Jungen, von den Jungen haben wir gar nicht gesprochen. Der Jugend ist es noch nie so gut gegangen wie jetzt. Sie haben ein Handy, SMS, Computer, Discos, Mode. Wenn Sie schauen, was da für die Jugend konsumiert wird, das muss aber herkommen. Und wenn Sie dann noch überlegen, dass Sie steuerfrei eine riesige Erbschaft antreten, Österreich vererbt in den nächsten Jahren gigantische Beträge, also da kann man nicht sagen, dass die Jungen sozusagen was weggefressen wird. Das einmal zu dem einen. Darüber hinaus zu den Pensionisten. Bei den Pensionisten unterscheide ich solche, die im ASVG sind, und solche Beamte, Lehrer. Wenn man die Privilegien der Lehrer und Beamten, vor allem der Lehrer, berücksichtigt und weiß, dass sich in der Pension doppelte Pensionen als manche ASVG-Leute, dann frage ich mich, da stimmt ja was nicht. Und wenn ich dann noch weiß, dass zum Beispiel Kammern, Euro-Kammer, Wirtschaftskammer, Bauernkammer und wie die alle halböffentliche Stellen, Versicherungen, Krankenkassen, was die an Pensionen und Abfertigungen bezahlen, so sind im Pensionssystem ganz gravierende, krasse Unterschiede. Und es wäre doch zum Überlegen, ob man nicht einmal diese Privilegierten auch einmal, und nicht bis zum Jahre 50, wie er geschrieben hat, ja, sondern doch etwas rascher nivelliert. Weil man spricht immer von Gleichheitsgesetzen, von Gleichheit. Jeder meldet sich in der Politik Gleichheit. Aber hier bei der Pension nicht. Und es wird natürlich schwierig sein, das frage ich an Sie, Professor Kohl. Im Parlament sitzen oder sagen wir im Nationalrat sitzen halt so viele Beamte und Bauern und so weiter. Es wird natürlich für Sie schwer, hier etwas zu erreichen. Das wär's.
Danke sehr.
Also, ich freue mich, dass Sie das Buch gekauft haben. Ja, völlig klar. Möchte aber sagen, auf die Frage gehen wir genau ein. Wir verlangen nämlich ein Ende aller privilegierten Pensionen.
So ist es.
Wir wollen, dass
die volle Harmonisierung
aller auf dem Niveau des ASVG. Jetzt muss ich aber einige Vorurteile ein bisschen korrigieren. Im öffentlichen Dienst sind bereits über 70% im ASVG und nicht im öffentlichen, in der öffentlichen Pension. Das wird immer weniger. Ja? Und die öffentlich Bediensteten zahlen volle Länge den Pensionsbeitrag ohne Grenze. Der ASVG-Versicherte hat eine Höchstbeitragsgrundlage, die ist jetzt bei 4.400. Bis dorthin bezahlt er Prozente und dann ist Schluss. Der Beamte bezahlt, wenn er Sektionschef 9.000 Euro brutto verdient, zahlt er von 9.000 Euro den doppelten Prozentsatz. Also man schätzt, dass die Beamtenpensionen zu 70% beitragsfinanziert sind. Und das ist besser wie die Bauernpensionen und besser wie die Gewerbepensionen. Ich bin kein öffentlich Bediensteter und habe auch keine öffentliche Pension. Öffentlich Bedienstetenpension. Nur wir müssen bei der Bundesbahn einschränken, das ist geschehen. Wir haben die Politikerpensionen österreichweit alle abgeschafft. Es sind, wo es noch Lücken gibt, sind in Ländern. Ich nehme ganz bewusst Oberösterreich aus. Oberösterreich hat eine eigene Pensionsregelung schon lange eingeführt, die also gerechter erscheint als das, was bisher war. Vorarlberg hat überhaupt die öffentliche Bediensteten abgeschafft. Das ist also bundesländerweise verschieden. Also es wird da etwas getan, nur nicht schnell genug und nicht gleichmäßig genug. Aber die Entwicklung geht in die Richtung, die Sie angedeutet haben. Ich denke, wir werden schon noch ein paar Jahre brauchen, aber das ASVG wird dann die Richtschnur für alle sein. Und das ASVG ist eine gute Pension, bitte. Die ASVG-Pension sichert den Lebensstandard weitgehend. Das Problem, das die Deutschen haben, wo der SPD-Chef Sigmar Gabriel jetzt sagt, wir müssen erreichen, dass endlich die deutsche Mindestpension 850 Euro sein wird, das ist unsere Ausgleichszulage nach dem gestrigen Beschluss, ist unsere Ausgleichszulage jetzt bei 840 Euro. Wir haben das schon. Wir sind da den Deutschen etwas voraus, aber es ist noch sehr, sehr viel in die Richtung zu tun, wie Sie es angesprochen haben. Ihr Gefühl drückt Sie nicht. Da liegt der Hase im Pfeffer.
Okay, reden wir noch von den Jungen, das war Ihre andere Frage. Herr Blecher, geht es denen wirklich so gut wie...
Na, wir müssen eines... Das spielt jetzt in der Diskussion eine Rolle, wo sehr viele der älteren Kritiker nicht zur Kenntnis nehmen wollen, dass die Opfer der Jungen auch da sind zur Sanierung. Schauen Sie, die meisten der älteren Damen und Herren, die in Pension sind, haben zur Bemessung ihrer Pensionshöhe die 15 besten Jahre bekommen. Ältere noch die 5, früher hat es einmal nur die 5 besten Jahre gegeben, dann die 15 besten Jahre. Ab 2014 gibt es das leistungsbezogene Pensionskonto, auf dem alles, was du dein Leben lang verdienst, aufgebucht wird. Gehalt, Prämien, alles Mögliche. Aber lebenslang. Und für die Bemessung deiner Pension sind nicht die 15 besten Jahre, sondern alles jetzt auf einmal zu berechnen. Und das heißt, dass die Nettoersatzrate bei den Pensionen, die einmal die heute 30-Jährigen in 30 Jahren, 35 Jahre kriegen, niedriger ist als die Nettopensionsrate, die unsere heutigen Pensionisten hatten. Das, was die EU uns, auch das gehört dazu gesagt, vorrechnet, ist, dass der Realwert der Pensionen der Jungen höher sein wird als der reale Wert der Pensionen unserer jetzt Alten. Das hängt damit zusammen, dass die Jungen mehr verdienen, dass auch die Prognosen, selbst wenn wir eine längere Rezession haben, trotzdem die Verdienst, das Einkommen, Lebenserwerbskommen höher ist als das Lebenserwerbskommen der Alten. Nur dafür muss ich sagen, muss man auch Verständnis haben. Die Jungen kriegen eine niedrigere Nettoersatzrate, als wir sie hatten und haben. Dass dann die Pensionen noch immer relativ genug zum Leben sind, hängt damit zusammen, sie verdienen mehr und daher zahlen sie auch höhere Beiträge. Und jetzt kommt wiederum das Thema, das wir schon gesprochen haben, meine geschätzten Damen und Herren, der furchtbare, der fast ein Zweiklassending. Der normal Vollbeschäftigte wird eine Pension haben, von der er wirklich leben kann. Die Teilzeitbeschäftigte Frau nicht. Wenn sie nicht einen Mann haben, von dem sie noch eine Witwenpension hat, wird sie von dem, wenn sie teilzeitbeschäftigt war, nicht eine Pension bekommen, von der sie leben kann. Und das ist das Problem.
Die Ausgleichszulage kriegt sie.
Bitte?
Die Ausgleichszulage kriegt sie.
Ja, aber sagen wir uns ehrlich, Leben von 850 Euro, das ist... verdient den Begriff Leben nicht mehr. Ne? Das ist dann
ich
schon eher vegetierend.
Ich möchte noch was anderes sagen. Ich glaube, viele, die hier in Pension sind, haben ihr Leben in einer Firma verbracht. Von sowas können die Jungen nur träumen. Es ist die Jobsuche auch gut ausgebildeter Junger sehr schwierig geworden. Es ist der Wiedereinstieg bei Verlust, bei unverschuldetem Verlust, viel schwerer geworden. Ich glaube, ja, sie haben mehr Mittel zur Verfügung, aber ich glaube, das sollte hier auch noch gesagt werden. Diese Mittel kommen durch den Transfer von Eltern und Großeltern, bitte. Was ist denn, wenn ein Junger keinen Job findet? Na, wer finanziert denn das? Meistens die pensionierten Großeltern, die einen sehr großen Anteil an der Finanzierung der Jungen haben. Man soll nicht sagen, der Generationenvertrag hält nicht. Der hält sehr wohl. Die Jungen, wenn sie Schwierigkeiten haben, kriegen meist Geld von den Alten. Und dazu muss man aber sagen, und wir haben heute über das Thema nicht gesprochen, aber sie leisten auch vieles in der Pflege und Unterstützung der Alten, wenn die gebrechlich wären. Also da ist ein Generationenvertrag da, der sehr wohl funktioniert.
Aber in einem hat er recht. In einem hat er recht. Ich finde, dass die Jugend heute Chancen hat, die wir nicht gehabt haben. Und sie sollen nicht jammern, sondern wir haben uns mit 30, war für mich die Pension etwas ganz, ich habe überhaupt nicht realisiert, dass es sowas gibt. Wir was vorher, wenn wir was aufbauen. Und die larmoyante Haltung, um Gottes Willen, wir werden keine Pension kriegen und so weiter, da habe ich schon gefressen.
Ja, wenn wir nicht, bitte. Da hinten gibt es noch eine Frage.
Ja.
Nicht den Kuchen.
Ja.
Ja, also lassen Sie ihn sich anschauen ein bisschen. Dankeschön. Ja.
Meine Frage bezieht sich darauf, auf den Einleitungstext vom Buch, wo es heißt, dass die Kompetenzen und Erfahrungen von Senioren und Seniorinnen kaum genutzt werden in der freiwilligen Arbeit. Meine Frage an die Herren ist, gibt es da Konzepte, wie man diese Potenziale heben kann?
Ja, danke. Ihre Frage ist richtig an uns beide adressiert. Wir, die wir die großen Seniorenorganisationen vertreten, haben die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, viel mehr Angebote von freiwilligen Arbeit an die Älteren zu richten. Angebote, das Recht von der Pflege, 60-Jährige pflegen 80-Jährige und geht bis zu Angeboten im Bereich auch, wenn Sie wollen, der Kultur, der Kunst und Kunstgewerbe. Diese Angebote können nur Organisationen machen. Und wir müssen solche Angebote machen, die für die, die sie dann annehmen wollen, zeigen, dass es einen Nutzen hat, sowas zu machen und Wertschätzung bringt in der Gesellschaft. Wenn ich Freiwilligenarbeit übernehme, dann muss das aber auch gelobt werden. Und heute ist es so, dass unsere Gesellschaft gar nicht existieren könnte ohne die Freiwilligenarbeit der Älteren. denken Sie an die Sportvereine, an die Musikgruppen, an die Kulturvereine, an die Geselligkeitsvereine, ohne dass dort Pensionistinnen und Pensionisten die Arbeit machen, gäbe es das gar nicht, aber sie werden nicht geschätzt. Und jetzt finden Sie auf einmal durch das Verlorengehen der Schätzung immer weniger, die sie zur Verfügung stellen. Und daher haben wir, Sie haben recht, die Aufgabe in unseren eigenen Organisationen, dort die Angebote noch besser vorzubringen und vorzutragen.
Dann muss da einen Satz dazu sagen.
Wir müssen jetzt schon langsam wirklich auf die Zeit schauen, Herr Kohl. Ich lobe Sie dann später auch für Ihr Engagement.
Nein, aber ich muss eins sagen, weil hier Vertreter vom Pensionistenverband, aber auch vom Seniorenbund sitzen. Liebe gnädige Frau, das sind große Freiwilligenorganisationen. Dort werden in den Ortsgruppen Freiwilligenarbeit geleistet. Wir haben Bildungsarbeit, wir haben Sportarbeit. Es gibt jede Menge von Weiterbildungsmöglichkeiten, alles freiwillig. Und es wird auch auf freiwilligen Börsen vermittelt. Die Alten müssen angesprochen werden. Dann machen sie auch die Freiwilligenarbeit. Oft haben sie den Zugang nicht. Und unsere Organisationen, ich kann nur für meinen Seniorenbund sprechen, der, wo Oberösterreich die stärkste Landesorganisation ist, mit fast 80.000 Mitgliedern, da wird Freiwilligenarbeit ganz groß geschrieben.
Okay, danke. Ich muss jetzt wirklich beinhart sein und sagen, bitte letzte Wortmeldung. Es gibt ja noch den Büchertisch und es soll noch signiert werden. Und um 21 Uhr ist Schluss. Wir haben jetzt das schon überzogen. Entschuldige bitte, aber wir müssen Schluss machen. Bitte,
eine
ganz
Frage, kurz. Kurze Frage. Berufsbezogene oder berufsbedingte Erkrankungen, körperliche kann man nachweisen, psychisch ist ein großes Problem. Wieso kann man bei den Betrieben nicht die dafür haftbar machen, die das verursacht haben? Das Verursacherprinzip ist ganz einfach und wenn das zwei oder drei verschiedene Betriebe sind, wo jemand arbeitet oder Unternehmen, kann ja den Grad der Beeinträchtigung oder psychische Krankheit ja feststellen. Wieso gibt es nicht wie in der Wirtschaft ein Produkthaftungsgesetz? Das kann ich genauso auf die gesundheitliche Beeinschränkung oder Beeinträchtigung oder Ursachen aus dieser Berufskrankheit her vorheben. Und wieso, oder sagen wir so, die Finanzierung ist sicherlich gesichert bis zu einem großen Teil. Wieso kann man nicht einerseits Steueroasen schließen, andererseits Stiftungen entsprechend gemeinwohlorientiert verpflichten? Wenn sie es nicht tun, ist es keine Stiftung mehr, die kann man ja auflösen, ist ja kein Problem. Ich glaube, Gesetze kann man ändern. Wie weit können Sie sich, Herr Kohl, da in der eigenen Partei durchsetzen? In der christlich-sozialen Einstellung, sage ich einmal.
Okay.
Einfach wertfrei.
Danke, danke. Ganz kurz vielleicht, ich weiß, es sind jetzt viele Sachen angerissen worden, aber Herr Kohl, ich bin hier, das bringen Sie in Kürze noch zusammen.
Nein, ich stimme mit Ihnen nicht überein und daher setze ich mich dafür nicht ein.
Schnell. Ganz schnell, bitte.
Also ich möchte ein Plädoyer gegen die Freiwilligenarbeit reden, nämlich gerade bei den Pensionisten. Ich habe in meinen jungen Erwachsenenjahren 40 Stunden zu meinem Job freiwillig und ehrenamtlich gearbeitet. Und ich denke mir, was manche Pensionisten, zumindest ich, wollen, wenn ich nur freiwillig was tue, ist eh okay. Aber es soll eine Börse geben, eine Jobbörse geben, wo ich irgendwas geringfügig verdiene, wo ich mir ein bisschen dann mehr Kultur leisten kann. Und wenn man 800 Pensionen ist, was ich Gott sei Dank eh nicht habe, dann braucht man das umso mehr. Weil woanders entlastet man die jungen Leute da aus Sozialarbeit und dann will man die 60- oder 70-Jährigen haben, dass die 80-Jährigen fliegen. Also da sage ich nein und hoffentlich ein paar Leute mehr dazu.
Jawohl, okay. Ja. Da noch ganz kurz.
Nein, Sie haben uns missverstanden. Wir treten ja dafür ein, dass es ja auch bezahlte Tätigkeiten für Pensionisten gibt, von denen sie heute alle ausgeschlossen sind. Ja, dagegen kämpfen wir ja.
Jawohl. Super.
Die Dame hat gefragt, was tun, habe ich gesagt, bei der Freiwilligen müssen wir Angebote machen. Aber wir kämpfen jetzt darum, dass endlich auch Pensionisten daneben was verdienen können.
Passt, wunderbar. Das nehmen wir als Schlusswort des Podiums. Herzlichen Dank, Herr Kohl. Herzlichen Dank, Herr Blecher. Herzlichen Dank, Herr Kohl. Das war jetzt ein falscher Versprechen. Vielleicht sind Sie doch zu ähnlich. Wurscht. Geben Sie mir noch eine halbe Minute.
Jetzt haben wir ordentlich geschirrt. Ich meine, das ist sonst ja nie, der Herr Professor.
Eine halbe Minute der Ankündigung, bitte. Montag, 3. Dezember, das jüdische Wien. nur im Museum oder eine lebendige Gemeinde, heißt die Frage. Zu Gast ist Daniel Spera, die kennen Sie von der ZIP-Moderation und sie ist heute Direktorin des Jüdischen Museums in Wien. Und wenn Sie bitte das Programm des Kepler-Salons haben wollen, da gibt es hinten ein Buch, tragen Sie sich ein, Sie können Sie das Newsletter kriegen, aber auch als vierteljährliches Quartalsprogramm, das war der Pleonasmus. Und dann muss ich einen neuen Freundeskreis vorstellen, bitte wink uns. Das ist die Dame, die Sie kontaktieren müssen, wenn Sie Freund in den Freundeskreis des Keplers und uns eintreten wollen. Bitte tun Sie das, wir brauchen das. Jetzt Büchertisch, Alex, kurz zu signieren und herzlichen Dank fürs Hiersein. Es war wunderbar. Danke.